im Recht, der Podcast mit der Expertin für Recht rund ums Tier, Rechtsanwältin Gianna Giappa.
In der letzten Episode haben wir über behördliche Anordnungen, die vorrangige Beurteilungskompetenz der Amtsveterinäre und Bedeutung der Anordnung der sofortigen Vollziehung gesprochen. In der heutigen Folge soll es um einen ganz besonderen Fall gehen, der genau diese drei Themen beinhaltet und sehr anschaulich zeigt, was für ein scharfes Schwert die Behörde mit der Anordnung der sofortigen Vollziehung in den Händen hält und welche enorme Hürde die vorrangige Beurteilungskompetenz in der Praxis sein kann. Und du schilderst uns jetzt erstmal den Fall, wie er sich zugetragen hat.
Also ich möchte heute über einen Fall sprechen. Das ist ein echter Fall aus meiner Tätigkeit, der sich auch wirklich so zugetragen hat. Und zwar war eine Mandantin mit ihrem Hund spazieren. Das war kalt und es war glatt und sie ist auf rutschigem Waldboden gestürzt. Und als sie da am Boden lag, kam dann ein Spaziergänger vorbei und das war ein älterer Herr, der ihr helfen wollte. Der ist dann so auf sie zugegangen. Und in dem Moment ist ihr am Boden liegend die Leine von ihrem Hund, also der war angeleint, sie hatte die Leine in der Hand, aber diese Leine ist ihr dann aus der Hand geglitten. Und der Hund ist dann einmalig an diesem älteren Herrn hochgesprungen. Und dadurch, dass der schon älter war und gebrechlich und nicht mehr so gut zu Fuß, ist er dann durch dieses Anspringen gestürzt. Der ist auf sein Gesicht gefallen. Er ist auch wirklich böse gefallen und hat sich ganz starke Verletzungen im Gesicht zugezogen. Und ganz wichtig ist aber, einen Biss von dem Hund hat es nicht gegeben. Es war ein reines, einmaliges Anspringen. Und es ist dann im Nachgang dazu gekommen, dass der Amtsveterinär zu unseren Mandanten nach Hause gekommen ist und den Hund begutachtet hat. Das Wort begutachtet, das möchte ich ganz bewusst in Anführungszeichen setzen, weil diese Begutachtung lief nämlich so ab, dass der Amtsveterinär in den Zwinger des Hundes gegangen ist und den Hund ausgemessen hat. Also der hat das Stockmaß von dem Hund genommen und hat dann in sein, in Anführungszeichen, Gutachten im Nachgang geschrieben, dass der Hund entweder sediert gewesen sein muss oder dass der Hund so schwer verhaltensgestört sein müsste und aus diesem Grund keine Aggression vor Ort gezeigt hatte, als er eben in seinen Zwinger gegangen ist und ihn ausgemessen hat. Und im Nachgang kam dann, also nach dieser Begutachtung in Anführungszeichen, kam ein Bescheid von der Behörde. Und in diesem Bescheid wurde der Hund nach dem geltenden Landeshundesgesetz in diesem Bundesland als gefährlicher Hund eingestuft. Und es wurde eine Haltungsuntersagung für den Hund ausgesprochen, und zwar für diese konkreten Hundehalter und auch für jedermann. Und es wurde dem Hundehalter dann aufgegeben, in dem Bescheid seinen Hund binnen einer sehr kurzen Frist selbst euthanasieren, also einschläfern zu lassen. Und wenn er das nicht binnen dieser Frist machen sollte und der Behörde nachweisen sollte, dann hat die Behörde eben angeordnet, dass die Tötung des Hundes durch die Behörde vorgenommen wird. Und der wichtigste Satz in dieser Anordnung war eben, die sofortige Vollziehung wird angeordnet.
Da sind wir genau bei dem, was wir letzte Woche besprochen haben, was da passieren kann und wie heftig eine solche Anordnung sein kann. Und der Fall hat dich, glaube ich, sehr lange beschäftigt.
Ja, genau. Mir ist es auch super wichtig, dem Fall eine eigene Folge zu widmen. Aus mehreren Gründen. Zum einen, weil der Fall mich und meine Kanzlei wirklich viele, viele Monate ganz intensiv beschäftigt hat. Ich muss sagen, das ist einer der wenigen Fälle, den ich auch wirklich emotional mit nach Hause genommen habe. Und ich habe sowohl den Hund als auch die Halter, das war noch damals mit meiner damaligen Kollegin zusammen, persönlich kennengelernt. Und die sind mir natürlich auch im Laufe der Zeit sowohl der Hund als auch die Mandanten unheimlich ans Herz gewachsen. Und zum anderen finde ich, verdient der Fall eine eigene Folge, weil er einfach unglaublich anschaulich zeigt, was es bedeutet, wenn die sofortige Vollziehung angeordnet wird und was eben diese vorrangige Beurteilungskompetenz der Amtstierärzte für eine Hürde darstellen kann. Ich finde, das gibt dem allen irgendwie nochmal, ja, es zeigt es einfach sehr, sehr deutlich. Und was das Wichtigste an diesem Fall ist, und ich will da nicht schwarz malen, ich will da auch keine Panik verbreiten, aber ganz rein theoretisch hätte dieser Fall nahezu jedem Hundehalter eines größeren Hundes passieren können. Weil welcher Hundehalter kann schon ausschließen, dass wenn ihm sowas passiert, er stürzt, er liegt am Boden und es kommt jemand, dass ihn die Leine entgleitet und der Hund vielleicht einmal hochspringt. Ich bin der Meinung, das kann nahezu niemand ausschließen. Das macht es für mich dann so wichtig, eben über diesen Fall zu sprechen. Und warum ist der Fall so anschaulich für die Thematik? Das will ich vielleicht auch noch kurz sagen. Weil die Tötung, die ist ja ein unumkehrbarer Umstand. Das heißt, wenn die einmal vollzogen ist, da machst du dann nichts mehr. Ja? Das heißt, der Ausgang eines Eilverfahrens, der nimmt, und das sagt man juristisch, die Hauptsache vorweg. Das heißt, ein Eilverfahren geht verloren, ein Gericht entscheidet, die sofortige Vollziehung bleibt bestehen, der Hund wird getötet. Ja, was möchtest du dann noch mit deinem Hauptsacheverfahren? Rein gar nichts.
Jetzt ist das durch die Presse gegangen, aber ich glaube, viele haben es trotzdem vielleicht damals nicht gelesen. Wie ging denn das Verfahren weiter, nachdem dieser Bescheid erlassen wurde?
Also es wurde erstmal Widerspruch eingelegt und es wurde auch ein Eilverfahren vor dem zuständigen Verwaltungsgericht geführt. Das Verfahren ging im Eilverfahren in erster Instanz vor dem Verwaltungsgericht und in zweiter Instanz vor dem Oberverwaltungsgericht zu Lasten der Hundehalter aus. Das heißt, der Bescheid und die sofortige Vollziehung für die Tötung, das blieb erst einmal in der Welt. Und das Hauptargument der Gerichte war eben Gefahrenabwehr, weil da ja ein Hund war, von dem potenziell eine Gefahr ausging für die Allgemeinheit. Und eben die vorrangige Beurteilungskompetenz des Amtstierarztes, weil der hatte ja den Hund begutachtet, in Anführungszeichen. Und durch die hohe Hürde, ich hatte das ja in der letzten Folge erklärt, dass man im Eilverfahren sowieso durch die summarische Prüfung eine hohe Hürde an das Darlegen und Beweisen hat, war es damals erstmal nicht möglich, im Eilverfahren die Feststellung des Amtstierarztes im Eilverfahren zu erschüttern.
Das klingt irgendwie jetzt nicht so, als wenn das es gut ausgegangen ist.
Nein und ja. Also vorweg, der Hund, der wurde nicht eingeschläfert. Insofern ist der Fall, ich sag mal, gut für unsere Mandanten und auch für den Hund ausgegangen. Aber der Weg dahin ist sehr interessant und man muss letztlich auch sagen, dass man nicht alles am Ausgang dieses Verfahrens als gut bezeichnen kann, auch wenn letztlich der Hund nicht getötet wurde.
Okay, der Eilantrag wurde abgelehnt. Wie ging es dann weiter?
Im Verwaltungsrecht ist es so, wenn ein Eilverfahren abgeschlossen wurde, dann hat man die Möglichkeit, ein sogenanntes Wiederaufgreifen des Verfahrens zu beantragen. Und zwar, wenn ein neuer Umstand vorliegt. Und das haben wir tatsächlich wiederholt gemacht. Also wir haben, nachdem das erste Eilverfahren verloren gegangen war, haben wir den Hund von einer Hundetrainerin für, ich sag mal, Problemhunde im Rahmen eines Privatgutachtens, also durch die Mandanten veranlasst, auf eigene Kosten, heißt Privatgutachten, begutachten lassen. Und mit diesem Gutachten als neuen Umstand haben wir dann beantragt, die Entscheidung im Eilverfahren abzuändern. Und zunächst hat das dem Gericht nicht gereicht, um die Kompetenz des Amtsveterinärs ausreichend zu erschüttern. Also die haben gesagt, ja, okay, das ist eine Hundetrainerin und die befasst sich mit Problemhunden, aber die Kompetenz dieser Hundetrainerin für Problemhunde, die ist immer noch unter der des Amtstierarztes. Und man muss sich das vorstellen, obwohl diese Begutachtung, die der Amtstierarzt gemacht hat, nur ein Ausmessen war und Mutmaßen quasi. Und ja, letztlich ist es so gelaufen, dass wir, ich glaube, es war viermal. Wir haben das mehrmals gemacht, dass wir den Hund begutachten ließen. Und ich weiß nicht mehr genau, wie oft das war, weil der Fall jetzt zurücklag. Ich glaube, es waren viermal. Und haben den von verschiedenen, auch wirklich namhaften Sachverständigen begutachten lassen. Und mit jedem neuen Gutachten haben wir dann jeweils versucht, neues Verfahren anzustrengen und immer diese Entscheidung im Eilverfahren abändern zu lassen. Bei einer der Begutachtungen des Hundes waren wir damals auch mit vor Ort und haben die begleitet.
Ich finde das schon verrückt, dass es überhaupt dann so viele Verfahren gibt. Das waren jetzt ja mehrere Verfahren, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich das jetzt so im Nachgang rückblickend verkürzt erzähle, dann klingt das relativ sortiert und aufgeräumt, aber das war es tatsächlich in dem Moment nicht. Also die Mandanten, die haben in ständiger Angst gelebt, dass die Behörde den Hund holen kommt und ihn einschläfert. Und die Verfahren, diese Eilverfahren, das war ja immer in erster Instanz vor dem Verwaltungsgericht. Wenn das verloren ging, im Beschwerdeverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht in zweiter Instanz. Und diese Verfahren, die haben sich auch teilweise überschnitten und die Ereignisse haben sich dann wirklich, ja, muss man sagen, einfach überschlagen. Irgendwann zwischen den Eilanträgen hatten wir dann tatsächlich sogar eine Verfassungsbeschwerde an das Bundesverfassungsgericht nebst Eilantrag eingereicht. Und diesen Eilantrag hatten wir damals auch wirklich zugunsten unserer Mandanten entschieden und haben über das Bundesverfassungsgericht einen kurzen, ich sag mal, Stopp erreicht. Das ist jetzt relativ unjuristisch, aber durch den, ich sag mal, gewonnenen Eilantrag hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, Stopp, hier wird jetzt erstmal kein Hund getötet, bis wir über die Verfassungsbeschwerde entschieden haben. Und das ist wirklich, also das ist nichts, was man alltäglich hat, so in der anwaltlichen Praxis, sag ich mal. Und unsere Verfassungsbeschwerde, die wurde trotz erfolgreichem Eilantrag dann leider nicht zur Entscheidung angenommen. Die Gründe dafür, die werden in der Regel nicht bekannt gegeben. Das heißt, man weiß gar nicht, warum eine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen wird. Also da kommt dann nur ein Zweizeiler, wird nicht zur Entscheidung angenommen. Aber dieser kurze Stopp vom Bundesverfassungsgericht, der hatte tatsächlich gereicht, um in der Sache ein bisschen voranzukommen, weil unsere Mandanten, die haben in dieser kurzen Zeit, die dadurch gewonnen wurde, den Hund außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Behörde verbracht. Und zwar in eine Einrichtung, ein Stückchen weiter weg, ich meine, es waren 2,5 Stunden oder so. Und diese Einrichtung, die durfte gefährliche Hunde beherbergen und halten. Und genau, mittlerweile hatten wir dann auch parallel zu den ganzen Eilanträgen und Eilverfahren eine sogenannte Untätigkeitsklage eingereicht beim Verwaltungsgericht, und zwar in der Hauptsache. Weil man muss sich vorstellen, ich hatte ja gesagt, ja, es wurde Widerspruch eingelegt gegen den Bescheid, was man ja immer zusätzlich zu den Eilverfahren machen muss. Und die Behörde hat einfach nicht über diesen Widerspruch entschieden. Und das ist natürlich bei so einer Entscheidung, wenn es um Zeit geht, richtig, richtig schlimm und misslich, ne, in der Praxis. Und man hat dann im Verwaltungsrecht die Möglichkeit, wenn eine Behörde einen gewissen Zeitraum nicht über deinen Widerspruch entscheidet, dann kannst du eine Untätigkeitsklage einreichen und quasi die Behörde zwingen. Also du musst die Entscheidung nicht abwarten. Wenn sie einfach nicht entscheiden, kannst du es selber durch diese Untätigkeitsklage vor Gericht bringen. Das habe ich in der Praxis tatsächlich relativ häufig, meint man vielleicht gar nicht. Genau, das lief parallel zu den ganzen Eilverfahren. Und ich muss sagen, ich habe über eine Situation, heute muss ich da rückblickend so drüber schmunzeln. Ich habe an einem Tag in der Kanzlei gesessen und bin selber ans Telefon gegangen. Heute macht es meine wunderbare Rechtsanwaltsfachangestellte, die Martinelle. Ihr muss ich an der Stelle mal Danke sagen und mal loben und die unglaublich feiern. Ich bin so froh, dass ich sie habe. Aber damals bin ich selber ans Telefon gegangen und ich hatte dann einen Richter vom Oberverwaltungsgericht am Telefon. Und er sagte zu mir, das weiß ich noch wie heute, Frau Chiappa, ich habe hier schon wieder so einen Antrag von Ihnen liegen wegen dem Hund. Und das war tatsächlich, mit diesem Anruf ist es dann gestartet, dass in der Sache nach so vielen Wochen und Monaten und Anträgen das erste Mal wirklich gesprochen wurde. Und es kam dann nach diesem Gespräch auch zu einem Beschluss von diesem Oberverwaltungsgericht. Und das war die zweite Instanz, also das Verwaltungsgericht hatte abgelehnt. Und das Oberverwaltungsgericht in zweiter Instanz hat dann der Behörde vorläufig untersagt, eben im Eilverfahren, den Hund zu töten. Und aber nur unter der Voraussetzung, dass die Hundehalter den Hund in dem Tierheim lassen, wo sie ihn hingetan hatten. Also dieses Tierheim, was gefährliche Hunde halten durfte. Und genau, dann kam es zu dem lang ersehnten Termin vom Verwaltungsgericht im Hauptsacheverfahren. Also das, was ich die letzte Zeit quasi gepredigt habe, man möchte einen Stopp haben im Eilverfahren, um ins Hauptsacheverfahren gehen zu können. Und da wurde dann tatsächlich auch die letzte Gutachterin, also die Gutachterin, die Sachverständige im Hundewesen, die das letzte Gutachten gemacht hatte von dem Hund, die wurde in diesem Termin, die war da dabei und die wurde auch gehört. Und wir haben uns dann im Hauptsacheverfahren in dem Termin letztlich darauf geeinigt, dass der Hund nochmal begutachtet wird. Und zwar von einer Gutachterin, mit der beide Parteien einverstanden waren. Also sowohl die Behörde als auch wir. Und es war halt eben jemand, von deren Expertise einfach beide total überzeugt waren. Und letztlich gab es dann ein Gutachten, das hatte 60 Seiten und eine Tötung des Hundes war dann zum Glück vom Tisch.
Du hattest gesagt, dass es nicht nur gut ausging, und von dem, was wir, glaube ich, gehört haben, können wir uns ungefähr vorstellen, was dieser Teil ist, dass es nicht gut ausgegangen ist.
Ja, also genau das Ergebnis, dass der Hund nicht getötet wurde, das war natürlich gut und die Mandanten und auch wir waren unheimlich froh über diesen Ausgang. Aber man darf nicht vergessen, was da dahinter stand. Also zum einen haben die Hundehalter sehr viel Geld ausgeben müssen für verschiedene Gutachter, für Anwälte und letztlich auch für die Unterbringung ihres Hundes, die sie ja, ich sag mal, freiwillig gemacht haben, um ihn zu schützen in dem Moment. Und zum anderen, jetzt mal losgelöst von dem ganzen Geld, was da aufgebracht werden musste, den Hundehaltern wurde unheimlich viel Zeit mit ihrem Hund genommen. Und zwar, der Hund war eh schon nicht mehr der Jüngste zu diesem Zeitpunkt. Und ich muss sagen, ich habe unheimlich den Hut gezogen vor diesen Hundehaltern. Die sind, um die Beziehung zu ihrem Hund aufrechtzuerhalten, jedes Wochenende zudem gefahren. Einfache Strecke waren, meine ich, über 2,5 Stunden. Haben ihren Zweithund auch immer mitgenommen, weil sie eben die Beziehung mit dem Hund nicht beeinträchtigen wollten, auch zu ihrem Zweithund. Und haben das immer alles in Kauf genommen, haben den da selber versorgt. Und diese Zeit, in der die Hundehalter da wirklich in Angst gelebt haben, die gibt ihnen keiner wieder. Und auch natürlich die Zeit mit dem Hund. Und es ist so, nachdem der Hund dann zurückgegeben wurde, hat er leider nicht mehr lange gelebt. Das war sehr traurig, aber er durfte immerhin seine letzte Zeit im Kreis seiner Familie verbringen und letztlich da dann auch sterben. Ja.
Was denkst du, was hat diesen Fall letztendlich entschieden?
Ich glaube, da kamen mehrere Sachen zusammen. Also natürlich war es in erster Linie die Thematik mit den Gutachten, die wir beschafft haben. Also eben dranbleiben, um die Feststellung des Amtsveterinärs doch zu erschüttern, weil wir einfach so überzeugt davon waren, dass das nicht richtig ist. Und meiner Einschätzung nach kam aber in der Sache auch noch der Druck der Öffentlichkeit dazu. Also wir hatten angefangen, über den Fall zu posten und an die Öffentlichkeit zu gehen, weil wir das Ganze wirklich so ungeheuerlich fanden. Und ich weiß noch, dass die Behörde irgendwann selber an die Öffentlichkeit gegangen ist, weil die zugeschüttet wurden mit Nachrichten aus der Bevölkerung, die da einfach, ja, um eine Stellungnahme ersucht hatten, weil das eben auf größte Empörung gestoßen ist unter den Hundehaltern. Was daraus resultiert, wie ich eingangs gesagt hatte, das ist ja was, was aus dem Leben kommt, was ja wirklich jedem Hundehalter mit einem größeren Hund theoretisch passieren kann. Und deswegen sind die Menschen da aktiv geworden und haben die Behörde zur Rede gestellt. Und wir hatten mit der Kanzlei tatsächlich auch eine Petition gestartet, eine offizielle, und die hatte über 300.000 Unterschriften, diese Petition. Also der Fall ist wirklich viral gegangen und also ich kenne sehr, sehr viele Hundehalter, Mandanten, die mich heute noch darauf ansprechen. Und ich erinnere mich auch noch, dass das Gericht in dem Termin, von dem ich gerade erzählt hatte, unsere Petition kannte, dass der unsere Posts kannte, das kannte unsere YouTube-Videos, unsere Facebook-Beiträge. Das wurde verfolgt seitens des Gerichts und das hatte der Richter auch alles auf dem Schirm.
Das Bittere ist natürlich daran, dass so eine Öffentlichkeit nicht in jedem Fall hergestellt werden kann in dieser Dimension, ne?
Das stimmt, und so eine Öffentlichkeit, die geht natürlich auch immer, also sowas polarisiert natürlich so ein Fall, ne? Es gibt auch immer Leute, die da dagegen wettern. Ich kann mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich wurde zum Beispiel bei der Rechtsanwaltskammer gemeldet wegen diesem Fall. Da ist nie was bei rumgekommen, aber da hat sich wohl ein Kollege, eine Kollegin dran gestört, dass ich über diesen Fall berichtet habe und mir dadurch viele Leute gefolgt sind auf Facebook. Also der Fall, der hatte so tatsächlich alles, die ganze juristische Bandbreite, was man sich so vorstellen kann.
Und ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich für heute zu viel, aber vielleicht ist es auch spannend, dass wir in einer der zukünftigen Folgen vielleicht auch mal diese Kostenseite, weil ich habe gar keine Vorstellung, was Gutachten kosten, was letztendlich diese ganzen Rechtswege nutzen. Und ich glaube, es bringt dir in letzter Konsequenz auch nichts, weil selbst wenn du so einen Fall gewinnst, wirst du nicht das ganze Geld wiederbekommen, ne?
Ja, das können wir gerne machen. Also ich bin auch der Meinung, dass sich da auf jeden Fall eine eigene Folge zu lohnt. Das ist ein so wichtiges Thema. Das wäre zu schade, das so hinten an so eine Folge dran zu hängen, sage ich mal. Aber genau das ist der Punkt. Und das ist auch der Punkt hier im Verfahren gewesen, was die Kosten angeht. Weil wir haben ja einen Vergleich geschlossen mit diesem Weg, nochmal den Hund begutachten zu lassen. Und Teil dieses Vergleichs war natürlich, dass die Mandanten nicht alle Kosten wiederbekommen. Also die mussten sich entscheiden. Geht es mir jetzt hier gerade um den Hund? Ich will eine schnelle Lösung mit diesem Vergleich oder streite ich hier eventuell noch über zwei Instanzen, weil es mir um die Kosten geht? Und da haben die Mandanten ganz klar entschieden, nee, wir wollen jetzt, dass der Hund begutachtet wird, weil wir sind so überzeugt davon, dass wir ihn dann wiederbekommen. Und genau so war es auch.
In diesem Fall toll, dass die Mandanten das stemmen konnten, was ja auch wahrscheinlich nicht immer geht.
Das stimmt, aber das hat die natürlich auch finanziell, was ihre Altersvorsorge angeht und so weiter, komplett ins Hintertreffen gebracht. Und auch das ist was, das wird ihnen niemand wiedergeben. Aber wie gesagt, ich habe da unheimlich den Hut vor den Hundehaltern gezogen. Und man kann sicherlich sagen, nicht jedermann hätte so durchgehalten.
Das war Tier im Recht, der Podcast mit der Expertin für Recht rund ums Tier, Rechtsanwältin Gianna Giappa. Alle Informationen aus diesem Podcast dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine Rechtsberatung im Einzelfall dar und können und sollen diese auch nicht ersetzen.